dein Fazit vom Protesttag?
Der gestrige Protesttag war auf jeden Fall von stärkerer Mobilisierung geprägt, zunächst quantitativ, als der Bloc en Tout-Tag am 10. September, also 8 Tage zuvor. Die CGT spricht von gut 1 Million Demonstrierenden oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen an unterschiedlichen Protestformen, darunter Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen. Also die Arbeit niederzulegen und demonstrieren zu gehen, schließt sich natürlich nicht gegenseitig aus. Die Regierung, das Innenministerium spricht von rund 500.000. Das heißt, die Wahrheit dürfte bei rund 800.000 liegen, weil meistens die CGT-Zahlen ein bisschen überzeichnet sind quantitativ und die Regierungszahlen deutlich unterzeichnet sind. Das ist auf jeden Fall quantitativ mehr als am Bloc en Tout-Tag. Der Protest war natürlich auch zum Teil unterschiedlicher Natur, ohne dass sich das jetzt wie Tag und Nacht gegenüberstünde. So ist es nicht. Es steht sich nicht antagonistisch gegenüber, was an Protestformen und Hintergründen am einen und am anderen Tag hingelegt wurde, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Ursprünge der Protestinitiativen. Der Protest Bloc en Tout ist im Internet und in den neuen sozialen Medien entstanden, zunächst sogar eher von rechts. Es wurde dann aber schnell links aufgegriffen und es änderte dann auch den Bedeutungszusammenhang und die Hegemonie sozusagen über das Protestfeld. Also es war dann schon ein eher links geprägter Protest, der aber auf zunächst diffuse Weise aus den neuen sozialen Medien entstand, an dem sich dann aber auch linke Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen beteiligt haben. Der Protest am gestrigen Donnerstag war einer, der am 29. August durch die 8 wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände und Zusammenschlüsse gemeinsam angekündigt wurde. Ab dem Tag riefen die dazu auf. Ein Grund war sicherlich, dass sie das Heft der Initiative wieder zurückgewinnen wollten, um es nicht anderen Akteurinnen zu überlassen, nachdem ja der Protesttag 10. September da schon im Raum stand. Wobei, wie gesagt, das steht sich nicht antagonistisch gegenüber, weil schon auch zumindest viele eher linke Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen davon ausgingen, dass der Erfolg des 10. September den des 18. September begünstigen kann, zum Beispiel. Und wie erwähnt, sagen wir mal, der linke Flügel, oder die linkeren Kräfte in der CGT, die auch heterogen zusammengesetzt ist, die Union Syndicale Solidaire, die den Zusammenschluss der linken Basisgewerkschaften bildet und so weiter, die hatten sich auch eingeklinkt, mehr oder minder, auch mit lokalen Unterschieden, aber grundsätzlich eingeklinkt in die Bloc en Tout-Proteste eine Woche zuvor. Also quantitativ ist die Beteiligung höher, ist überwogen am 10. September vor 9 Tagen, eher die Aspekte von Blockadeversuchen, Verkehrsblockaden, Amazon-Blockaden, neben Demonstrationen. Es gab auch Arbeitsniederlegungen. Es gab 715 Arbeitsniederlegungen in unterschiedlichen Unternehmen, kleineren und größeren und in Staatsdiensten am 10. September. Ich habe jetzt noch keine abschließende Bilanz für den gestrigen Donnerstag vorliegen, aber es waren sicherlich mehr. Es gab eine größere Zahl von streikbedingten Arbeitsausfällen. Die Dominanz aber an dem Donnerstag, am gestrigen Tag, am 18. September, lag auf jeden Fall eher auf Arbeitsniederlegen in den Unternehmen und Demonstrationsbeteiligung und weniger an Blockaden, auch wenn es die auch gegeben hat. Also es waren 800 bis 900 Blockadeaktionen, die das Innenministerium zählte am Bloc en Tout-Tag, also am 10. September, und am gestrigen Donnerstag waren es eher um die 200. Aber es hat sie auch gegeben.
Welche Branchen haben sich besonders an den Streiks beteiligt?
Also zunächst die öffentlichen Dienste. Erstens macht sich mehr bemerkbar, weil es natürlich größere Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat. Zweitens der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den öffentlichen Diensten niedriger. Es gab aber etwa auch Aktionen bei Airbus in Toulouse, was sich jetzt weniger direkt unmittelbar auf die Öffentlichkeit auswirkt, aber schon auf die Mehrwertproduktion. Ansonsten denke ich, war es so, dass sowieso viele im Homeoffice waren, in den privaten Unternehmen, dort, wo natürlich Homeoffice möglich ist. Also als Putzmann oder Putzfrau kannst du nicht ins Homeoffice, als Verkäufer oder Verkäuferin auch nicht. Aber alles, was sogenannte intellektuelle Berufe sind, waren die meisten Leute sowieso im Homeoffice. Oder nicht die meisten, aber in einem städtischen Großraum wie im Zentrum des Großraums Paris war es so, dass viele im Homeoffice waren. Ein Gradmesser zum Beispiel, die Kioske, ich kaufe oft am Abend meine Zeitung an Kiosken und gehe dabei oft an die beiden Bahnhöfe, Nordbahnhof oder Ostbahnhof in Paris, Gare de l'Est oder Gare du Nord. Am Mittwochabend war alles leer, abgegrast, da gab es keine Zeitung mehr. Da habe ich gefragt, was ist da los? Und die sagten mir, nein, heute sind viel mehr Leute gereist als sonst, weil die Leute haben den Großraum Paris verlassen. Also manche sind vielleicht auch in ein verlängertes Wochenende gefahren, aber viele sind wahrscheinlich zum Homeoffice nach draußen gefahren. Nach dem Motto, puh, Paris dann im Stau, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren. Insofern schlägt sich das nicht so auf die Privatunternehmen nieder, weil da durch die neueren Formen wie Homeoffice, durch die neueren Arbeitsformen viel sich auch verschoben hat.
Streikbruch durch Homeoffice. Berichtet wurde...
Wobei, also Streikbruch ja und nein. Also es ist ein Umgehen von Streik, aber es ist gleichzeitig natürlich auch nicht so, dass dann die Arbeitsproduktivität immer so gesichert ist, wie wenn die Leute da sind. Ja, es gibt natürlich inzwischen in Unternehmen, die dauernd Homeoffice arbeiten, etwa bei Informatikunternehmen gibt es ja Arten und Weisen, das dann auch zu kontrollieren. Die Online-Präsenz, auch da gibt es wieder inzwischen Mittel und Weise, das zu umgehen, wie den berühmten Mausjiggler, wo du dann ein Apparat deine Maus ab und zu schütteln lässt, um Aktivität zu demonstrieren. Aber in Unternehmen, wo es nicht gang und gäbe ist, dass man ohnehin jede Woche Homeoffice macht, da kann es dann durchaus sein, dass das dann, sagen wir mal, doch mit dem erheblichen Einbruch der Arbeitsproduktivität einhergeht.
Berichtet wurde auch von 80.000 eingesetzten Polizisten. Wie war die Repression gegen die Proteste?
Diese Zahl gilt für beide Tage. Es waren sowohl am 10. September als auch am 18. September jeweils 80.000 eingesetzt. Also ich war an dem gestrigen Samstag unterwegs, weil ich hatte Gerichtstermine. Ich kann mich ja nicht selbst bestreiten, ich bin selbstständig. Ich bin nicht abhängig beschäftigt. Ich hatte Gerichtstermine außerhalb von Paris und war unterwegs. Und es war viel auf den Landstraßen, viel Motorradpolizei, die sicherlich unterwegs war, um zu sehen, ob es da irgendwo Blockadeversuche gibt, an Mautstellen etwa. Das war relativ offensichtlich. In den Städten waren natürlich starke Polizeieinheiten eingesetzt. In Paris, also am Spätnachmittag war ich in Paris auf der Demonstration, war dann wieder zurück und habe mir die angeguckt und da waren also Hundertschaften, das war eine Mischung aus Hundertschaften Gendarmerie, die Gendarmerie untersteht dem Verteidigungsministerium, Polizei, CRS, also Bereitschaftspolizei, Polizei untersteht dem Innenministerium, Gendarmerie dem Verteidigungsministerium. Es gab mehrere Polizeieinheiten, CRS, die traditionelle Demo-Polizei eigentlich, brav, das ist die, ich hätte es gesagt, berittene, die Motorradpolizei, die 2019 in Reaktion auf die Gelbwesten neu geschaffen worden ist, die eher als brutal gilt, wobei sie gestern nicht mit dem Motorrad unterwegs waren, sondern zu Fuß, aber es ist eher eine Schlägertruppe. Ich vermute, dass die BAK auch unterwegs war, die BAK, die Brigade Antikriminalität, ist auch ja so eine mobile Sondereinsatztruppe. Es waren auf jeden Fall ganz unterschiedliche Einheiten, die auch unterschiedlichen Ministerien unterstehen, gemischt, gemeinsam unterwegs. Und in Paris war das schon sehr blau, also französische Polizisten in blau gekleidet, deutsche ja oft eher grün.
Aber es gab jetzt keine besonders hervorzuhebenden Repressionsereignisse an diesem Donnerstag.
Also es gab in Paris 31 Festnahmen. Frankreichweit, glaube ich, knapp 100, wobei bei dem Blocantou-Tag, 8 Tage davor waren es wesentlich mehr, da waren es um die 700 Festnahmen. Es hat auch Auseinandersetzungen gegeben, also in der Place de la Nation, wo die Demo ankam, hat es Rangeleien gegeben, es hatte was Theatralisches an sich, weil da waren 150 junge Leute, die zum Teil vielleicht das für die radikale Aktionsform hielten, zum Teil auch eher für eine Mutprobe, die jetzt irgendwie den Polizeieinheiten standhielten und selber natürlich sehr mobil waren dabei, ob die irgendwelche Gegenstände auf die Polizei warfen. Die Polizei ist da zehnmal vorgerückt und dann aber wieder zurückgerückt, anstatt halt einfach den Platz zu räumen. Also nicht, dass sie es jetzt tun sollen aus meiner Sicht, aber es wäre einfach gewesen. Wir sind aber zehnmal vorgerückt, haben manchmal irgendwelche Leute rausgerissen, manchmal nicht. Dann sind sie aber einfach wieder zurück. Das hat also einfach auch Fernsehbilder geliefert.
Alles eher im klassischen Ausmaß. Ja, was
mit starkem Tränengas, mit einer starken Tränengaskomponente muss ich hinzufügen.
Was sind die Forderungen, die bei diesem Protesttag transportiert wurden?
Es geht schon stark drum auf die Ausarbeitung, dass derzeit in Vorbereitung befindlichen Staatshaushalts 2026 Einfluss zu nehmen, eben um das zu konterkarieren, was die Regierungspläne sind. Die Regierungspläne sind ja massive Einsparungen auf Kosten von Lohnabhängigen, auch wenn jetzt tatsächlich, wie du erwähnt hast, die Streichung zweier gesetzlicher Feiertage erstmal vom Tisch ist. Sébastien Lecornu, als er François Bayrou als Premierminister abgelöst hat, nach der verlorenen Vertrauensabstimmung, nach der durch Peru verlorenen Vertrauensabstimmung vom 8. September. Lecornu hat ja dann ziemlich schnell angekündigt, dass er verzichtet auf diese Streichung der zwei Feiertage, weil das absolut unpopulär war. Links wie rechts, wie überall, da waren 90% der Befragten in Umfragen dagegen. Aber den Rest hat er ja beibehalten. Und wie erwähnt, geht es da in den Sparplänen um zum Beispiel um Einsparungen auf Kosten von Kranken, mehr Selbstbehalt bei Arzt, also Arztbesuch, Ärztinnenbesuch und Arzneimittelkosten, weniger Zurückzahlung, weniger Erstattungsfähigkeit von Medikamenten. Diese Einsparung auf Kosten von Kranken und abhängigen Beschäftigten zurückzukämpfen, zurückzudrängen. Und wenn Einsparungen, dann die anders reinzuholen, etwa durch mehr Besteuerung von Großvermögen, das ist sicherlich das Grundanliegen.
Welche Perspektiven haben die Proteste? Führt das Ganze zu einer längerfristigen Organisierung?
Das ist jetzt die Frage. Also die Erntersyndikale, das heißt der Zusammenschluss dieser 8 wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände und Zusammenschlüsse, muss sich erst wieder treffen, versammeln, um über den Fortgang zu entscheiden. Es gibt schon Jugendverbände, Jugendorganisationen, die für einen Sonntag, ich glaube den kommenden Sonntag, nächsten oder übernächsten Sonntag zu einem Protestsonntag aufrufen. Manuel Bompard, das ist der faktische Parteichef, also unter dem großen Manitou Jean-Luc Mélenchon, aber er heißt, sein Titel ist Koordinator, aber Manuel Bompard ist der faktische Parteichef von La France Insoumise, die ja formell keine Partei sein will. Der hat jetzt gestern Abend, am Donnerstagabend im Fernsehen auch dazu aufgerufen, sich da einzuklinken. Das heißt, das könnte ein nächster Termin sein. Es wird aber, denke ich, schon stark davon abhängen, was jetzt die Gewerkschaften beschließen. Da gibt es sicherlich ein unterschiedliches Herangehen zwischen den einzelnen Gewerkschaften. Am Donnerstagabend wurde auch François Omery, das ist der Chef der leitenden Angestelltengewerkschaft der CFÖ-CGC, interviewt, der etwas versöhnlichere Töne anschlug, was auch bei seinem Verband nicht erstaunt. Die CGT schlägt schärfere Töne an. Aber ich glaube auch die CFDT, die derzeit knapp vor der CGT der mitgliederstärkste oder zumindest in Unternehmen stimmenstärkste Verband ist. Die CFDT ist eher sozialdemokratisch, an der Spitze sogar rechtssozialdemokratisch aufgestellt, hängt sich aber schon auch an die Proteste an, weil die eigene Basis da mitzieht und weil die CFDT auch genervt ist, dass die Regierung sie total übergeht. Und auch wenn die CFDT selber sozialpartnerschaftliche Lösungen wollen würde, die Regierung darauf gar nicht eingeht, weil die Regierung gar keine Sozialpartnerschaft will, sondern durchregieren. Also die CFDT will schon auch die eher zum gemäßigteren oder rechteren, also nicht gesamtgesellschaftlich rechten, aber zum im gewerkschaftlichen Kontext rechteren Flügel der Gewerkschaftslandschaft zählt, die will schon auch Einfluss nehmen auf diese Haushaltsdebatte, weil jetzt ja doch mit dem Staatshaushalt 2026 ein längerfristiger Rahmen gesetzt wird und da einiges auf dem Spiel steht. Da geht es natürlich auch, also neben Beschäftigtenrechten geht es auch um etwa die Zukunft der öffentlichen Dienste und deren Finanzierung. Das heißt, es wird sicherlich weitere Initiativen geben. Wie die aussehen, also die CFDT ist grundsätzlich weniger demonstrierfreudig als etwa die CGT, hat aber den gestrigen Demonstrationstag auch unterstützt, auch mit dazu aufgerufen. Aber die weiteren Protestformen, die da gewählt werden und Daten stehen zu dieser Stunde noch nicht fest. Aber es wird sicherlich von ihrem von ihrem Rhythmus, in dem die gesetzt werden, abhängen, welchen Einfluss man da auf die Regierung nehmen kann. Dass spontane Aktionen neben den gewerkschaftlichen Aufrufen mit eine Rolle spielen, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen.
Soweit unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist Bernard Schmidt aus Paris mit seinen Einschätzungen zu neuerlichen Protesttage gegen die Sparpläne der französischen Regierung.